Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Businesscoach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die ich auf der Spurger Horse vor kurzem in Köln als Rednerin erlebt habe und deren Vortrag mich nachhaltig beschäftigt hat. Was mich dabei besonders angesprochen hat, war die Art, wie sie über Bindung, Vertrauen und Führung spricht. Über klare und faire Kommunikation und das ohne Leckerchen, erstaunlich wirksam. Schon nach wenigen Minuten war für mich klar, wie inspirierend es wäre, sie in meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen. Anne Krüger-Degener. Sie lebt mit ihrer Familie auf ihrem Hof in Melle und arbeitet seit vielen Jahren mit Schafen, Hunden und Pferden. Sie ist Tiertrainerin, Schäferin, Reiterin bis zur schweren Klasse und Autorin mehrerer Bücher, unter anderem Wenn Pferde Komplimente machen, was übrigens hier gerade neben mir liegt. Sie hat sogar eine eigene Methode entwickelt, die Harmoniologie. Außerdem ist sie mit ihren Tieren regelmäßig auf großen Shows unterwegs und verzaubert das Publikum. Und mit ihren Border Collies war sie schon mehrmals bei den Hütehund-Weltmeisterschaften. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Liebe Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast Winning Talks.
Ja, Constanze, vielen, vielen Dank.
Ich habe im Intro ja schon erzählt, dass ich dich auf der Spurger Horse erlebt habe. Und wenn Menschen dich heute zum ersten Mal hören oder erleben, wer bist du eigentlich und was macht deine Arbeit für dich im Kern aus?
Also erstmal bin ich Schäferin aus Leidenschaft und dann bin ich auch noch leidenschaftliche Mutter. Und das sind erstmal schon mal zwei Aspekte, die einen sehr nah daran bringen, dass Bindung ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben ist. Ich bin Tiertrainerin und Bestsellerautorin, aber erst einmal, glaube ich, bin ich ein Mensch, der ein Herz aus Fell hat. Und das ist entscheidend, wenn man mit Tieren arbeitet, dass man es schafft, die Tiere aus deren Wirklichkeit zu betrachten. Vielleicht ist das etwas, was ich anders mache als andere Menschen, dass ich nicht versuche, das menschliche Regelwerk den Tieren überzustülpen, sondern dass ich mich den Tieren näher eher auf der Ebene, wie Tiere funktionieren, wie Tiere denken, wie Tiere fühlen. Ich weiß, es ist schwer, es zu sagen, aber es ist viel weniger komplex als das, was wir machen, aber damit viel besser strukturiert und orientiert. Und manchmal ist das Schlichte das Intelligentere als das, was wir Menschen tun. Genau, ich bin in meinem Werdegang, ich bin in Unna aufgewachsen, das haben wir gerade schon festgestellt, dass uns das ein bisschen verbindet. Ich bin in meinem Werdegang sehr felsenfest davon ausgegangen, dass ich Tierarzt werde. Ich wollte genauso werden wie James Herriot, der Doktor und das liebe Vieh. Es war mein Idol und ich wollte auch mit dem alten Land Rover über Land fahren und kranke Kühe gesund machen. Und auf dem Weg habe ich mich dann aber irgendwann in ein Praktikum für dieses Studium, habe ich mich in die Landwirtschaft selber verliebt und festgestellt, wie schön es ist, dafür zu leben, dass Tiere gar nicht erst krank werden. Also nicht von den Kranken zu leben, sondern für die Gesunden. Und das war eine absolute Kehrtwende in meinem Leben. Und da habe ich mich dann auf den Weg gemacht, etwas ganz Neues zu erschaffen. Und damit bin ich jetzt heute hier.
Ja, das klingt unglaublich spannend und auch dieses Thema, es nicht zu komplex zu machen. Ich habe rausgehört, eigentlich nicht zu vermenschlichen, sondern den Tieren da zu begegnen, wie sie eigentlich kommunizieren.
Das ist ein ganz großer Wert auch für uns zwischenmenschlich, dass wir lernen, in unserer Wirklichkeit zu bleiben und die Wirklichkeit des anderen bei dem anderen zu lassen. Also dieses Recht auf eine eigene Meinung, das Recht auf eine eigene Sprache, das Recht auf einen eigenen Willen zu haben und trotzdem in der Lage sein, einen Dialog zu führen. Als Tierwirtschaftsmeisterin, als Schäferin zum Beispiel, führe ich ja meistens ein Gespräch zwischen zwei anderen Gattungen. Ich arbeite mit meinen Hütehunden an den Schafen, wobei ich den Schafen nicht direkt meine Information übertrage, sondern ich sage dem Hund das, was er den Schafen sagen soll. Das ist also wie über Bande gespielt. Und es kommunizieren zwei Spezies miteinander, die beide eine andere Sprache sprechen und auch beide eine andere Sprache sprechen als ich. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, herauszufinden, was ist denn das Bindeglied? Und das Bindeglied ist das Raumdenken, das Bindeglied ist die Bindung und das Bindeglied ist die Fähigkeit, sich gegenseitig zuzuhören. Und dann ist Sprache plötzlich gar nicht mehr so schwierig und so komplex. Wir Menschen benutzen Kommunikationswege sehr anders. Wir haben das Wort, deswegen könnt ihr mich jetzt hören. Wir haben Synonyme, um Dinge zu transportieren und wir können in drei Zeitfenstern sprechen, aus der Vergangenheit, in der Gegenwart und für die Zukunft. Das können Tiere nicht, die sind immer nur in der Gegenwart. Tiere haben auch diese Synonyme nicht. Was wir beide gleichermaßen haben, ist der Leib, ist die Gestik, die Mimik, ist das Ausdrucksverhalten. Damit machen wir ganz viel. Wie viel Lidschlag haben wir? Sehen wir zwei Augen und ein Ohr? Machen wir den Mund beim Sprechen, beim Atmen auf oder eher zu? Haben wir die Winkel gebrochen? Haben wir Oberflächenentspannung? Das sind viele, viele Verhaltensweisen. Das hört sich jetzt schon wieder zu komplex an. Ich will es mal abkürzen. Sind wir Winnie the Pooh, weich und freundlich, oder sind wir Batman mit gebrochenen Winkeln? Und alles dazwischen ist dann auch noch möglich. Tiere kommunizieren überwiegend über Räume, Raumdenken, Raumsprache, Raumanordnung. Das tun wir Menschen im Übrigen auch. Also wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, die Konstanze und ich würde die Füße sehen, könnte ich sehen, wenn die Füße Richtung Ausgang zeigen, dass ich mal das Thema wechseln muss. Oder wenn sie sich bewegt. Das machen Tiere halt ähnlich, aber das ist unser etwas verstümmeltes Raumdenken, was wir noch haben. Das ist bei Tieren riesengroß. Ja, die Geschwindigkeit, in der die Räume, Fluchtdistanzen, Angriffsdistanzen erfassen können, das begreifen wir Menschen so schnell gar nicht mehr, weil wir mit diesem Synonym so verhaftet sind. Und an der Stelle merkt man, dass das Ranking der Kommunikationswege eben genau umgedreht ist. Da heraus entstehen unfassbar viele Missverständnisse zwischen Mensch und Tier, aber wir können die auflösen, wenn wir es schaffen, über Räume zu diskutieren, Räume zu erfassen, Räume zu bedienen. Und damit sind wir schon in meinem Lieblingsthema, das ist die Herdenintelligenz. Weil all das, was ich gelernt habe, habe ich von Schafen und Hunden gelernt, nicht von Menschen. Ich kann es aber auf Menschen anwenden. Und das lässt natürlich den Bereich der Führungskapazität nochmal viel, viel größer werden.
Das klingt unfassbar spannend. Und ich als ehemalige Personalleiterin hatte echt im Kopf, du kommunizierst über Bande, über den Hund an die Schafe oder Führungskräfte, die wieder Führungskräfte führen, die dann irgendwann Richtung Mitarbeiter kommunizieren wollen. Es ist irgendwo ähnlich und spannend. Ja. Wir kommen sicherlich gleich auch nochmal drauf, was man da mit dem räumlichen Kommunizieren tun kann. Nochmal Stichwort räumlich und übrigens mein Fuß zeigt nicht zum Ausgang, aber ich wechsle jetzt über den Raum, über Bande trotzdem nochmal das Thema, liebe Anne. Ein kleiner kommunikativer Schachzug, nein, Spaß beiseite. Du lebst räumlich in Melle, hast ja gerade gesagt, du bist in Unna aufgewachsen und um es für die Hörer aufzulösen, weil du eben so lachtest, ich bin auch in Unna geboren, das haben wir gerade schon festgestellt. Das ist unglaublich witzig, also räumliche Gemeinschaft sozusagen. Ja. Liebe Anne, wie sieht denn eigentlich so ein ganz normaler Alltag bei dir aus, wenn du mit Schafen, Hunden, Pferden arbeitest, dieses Thema Kommunikation einen so großen Stellenwert hat? Wie sieht so ein normaler Alltag bei dir aus?
Ja, der fängt eigentlich schon an, bevor ich die Augen aufmache, weil ich dann mit meinem kleinsten Hund, dem Whisky, schon mit Bindungsarbeit anfange und der kommt zu mir und wir kuscheln ein bisschen. Und dann werden morgens die Tiere alle versorgt. Das ist ein ganz normales Routinearbeiten, wo die Pflege des Hofes, die Pflege der Stallungen der Tiere im Zentrum steht. Dann haben wir immer in der Familie eine Teamsitzung und frühstücken ordentlich zusammen und besprechen den Tag. Danach geht's meistens ins Training der eigenen Tiere. Und im Vormittag gibt es dann immer noch mal 2-3 Coachings mit Schülern. Dann essen wir gemeinsam ordentlich Mittag, was wir auch gemeinsam zubereiten. Das sind für mich Rituale, die ich echt wichtig finde. Meistens mache ich dann eine Mittagsstunde von 10 Minuten. Also es ist schon witzig, eine Mittagsstunde von 10 Minuten. Aber ich muss einmal meinen Computer mittags runterfahren und dann bin ich wieder richtig rundum erneuert. Dann geht's in den Nachmittag nochmal mit dem Training der einzelnen Tiere, mit Hofarbeiten. Wir haben einen ziemlich großen Hof und da liegt immer viel an. Und dann zum Abend hin gibt's nochmal ein Coaching für Schüler. Ja, und abends gehen wir dann an gemeinsame Projekte, die für uns einfach wichtig sind. Manchmal sind es dann Showproben, dass wir uns auf irgendwelche Auftritte vorbereiten oder wir bereiten Dreharbeiten vor. Also es sind viel solche Sachen, ne? Die dann auch wichtig sind. Ja.
War sehr interessant, dass du wirklich so mit Routinen und Ritualen deinen Tag so gestaltest. Sehr, sehr interessant, das zu hören.
Ja, also ich finde das für die Mitarbeiter wahnsinnig wichtig. Ich finde das für die Familie und den Familienzusammenhalt sehr wichtig, diese klaren Rituale zu haben, zu denen man auch pünktlich ist. Für die Tiere ist es wahnsinnig wichtig, dass sie da eine ritualisierte Verbindlichkeit haben. Und von daher ist mein Tag relativ gut strukturiert, obwohl ich immer Plan A, B und C im Kopf haben muss. Und das Alphabet hat noch mehr Buchstaben. Also Das gibt wieder so Ausschläge in irgendwelche Richtungen. Und das Einzige ist diese Safe Base, dass ich es schaffe, diese Struktur in den Tag zu bekommen, damit der Tag steht.
Mhm. Ja, und wie du sagst, das gibt einfach Verbindlichkeit. Das kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Und du hast ja diese besondere Art, mit Tieren und auch demnach mit Menschen zu kommunizieren. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du gemerkt hast, dass du Tiere anders beobachtest, verstehst als viele andere Menschen?
Ja, das war in der Tat schon, als ich ein Kind war. Also, dass ich einen anderen Zugang zu Tieren hatte, das ist mir sehr, sehr früh auch wirklich schon sehr bewusst geworden. Es ist nicht einfach eine hohe Affinität und das Mädchen will immer auf den Ponyhof, das wollte ich auch. Ich hatte einen Zugang über Berührung. Ich hatte eine Art, Tiere zu berühren, die Tiere immer wieder haben wollten. Und dadurch haben die Tiere angefangen, meine Hände zu suchen. Also von kleinen Katzenbabys bis irgendwelchen wilden Rindern auf der Weide. Oder ich hatte nie Angst vor den Tieren. Ich konnte immer gut meinen Raum halten. Und wenn die dann zu mir gekommen sind, habe ich das geschafft, dass ich die ausstreichen konnte. Ich habe das vor der Schule geliebt, an einer Rinderweide vorbeizufahren, mein Radl in die Ecke zu schmeißen, unterm Zaun durchzukrabbeln. Die Rinder wussten das, die sind gekommen. Es waren eigentlich wilde Rinder, aber die haben sich von mir anfassen lassen. Und dann haben meine Hände nach Rind gestunken, also gerochen. Ich habe dann den ganzen Tag meine Hände nicht mehr gewaschen, weil ich diesen Geruch brauchte für mich. Das war wie ein Geruch von zu Hause. Ich bin ein Stadtkind, in einer Akademikerfamilie groß geworden. Für uns gab es keine Tiere. Ich meine, meine Eltern waren beides Flüchtlingskinder, die hatten andere Sorgen, als dass das Kind einen Pony hat. Das war einfach in der Zeit anders, nicht? Aber diese Hingezogenheit zu den Tieren und dieses tiefe Verständnis, das hat in mir drin gesessen. Das ist auch nicht herbeigedacht.
Mhm. Ja, es klingt sehr berührend. Und dass du sagst, dass die Tiere deine Hände regelrecht gesucht haben, was ist dieser Zauber? Oder wahrscheinlich ist es gar kein Zauber, sondern genau die Art der Kommunikation, die du verstehst. Aber wenn du das so in ein, zwei Sätze fasst, was ist es, dass man es schafft, dass Tiere die Hände von einem suchen, sinnbildlich?
Ich habe das versucht rauszufinden. Ich habe mir genau diese Frage auch gestellt und habe das jetzt über viele Jahre oder Jahrzehnte beobachtet und schule das inzwischen, diese Art der Berührung, und habe da auch schon Videos drüber gemacht, dass wenn wir eine Berührung einem Tier zuteil werden lassen, muss der ganze Körper sprechen. Also ich muss meine Winkel brechen, ich zeige nur zwei Augen und ein Ohr. Das Tier hat immer eine offene Tür, es könnte auch weggehen. Und dann berühre ich erst einmal nur die Abwärme. Ich berühre gar nicht direkt die Haut, sondern ich spüre erstmal hin, wo ist denn die Wärme des Tieres. Und dann entscheidet sich irgendwann das Tier dazu, dass es mehr davon haben will. Und ich stelle mir das eher vor, dass ich ein Tier berühre, wie die Zunge der Stute, die ihr Fohlen nach der Geburt ableckt, oder die Kuh, die ihr Kalb putzt. Also ich liebe Kühe arg, weil die das so schön machen.
Aber ihr habt keine Kühe bei euch auf dem Hof, oder?
Ich habe viele Jahre Mutterkühe gehabt. Und das haben wir dann irgendwann wieder eingestellt. Und also so wie ich das schaffe, habe ich auch wieder eine Kuh.
Okay.
Unglaublich soziale Wesen. Also die sind so leiblich, die sind so liebevoll miteinander und so rührend, ja, genau. Und von denen habe ich, glaube ich, mir auch viel abgeguckt. Und diese Art der Berührung habe ich dann auf andere Tiere auch übertragen. Viele Menschen sind zu elektrisch, wenn sie Tiere anfassen, zu hektisch, zu schnell. Die klopfen auf den Rippenbogen oder dem Pferd an den Hals oder machen die Haare buschig. Das ist gar nicht schön. Sondern dieses glatte Ausstreichen, dieses Ausmassieren, dieser dieser Pressurpunkte im Gesicht, das ist einfach für die Tiere mit einem ganz hohen Suchtfaktor verbunden. Und ich glaube, deswegen suchen sie meine Hände.
Ach, das klingt schön. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie ich heute Morgen bei meinem Cavallino stand. Dem habe ich mit beiden Händen so über die Augen gestrichen.
Ja,
ganz langsam. Und der stand da und hat seinen Kopf gesenkt. Das war wunderschön, der Moment.
Ja, das ist es. Du brauchst nichts anderes machen als das. Und dann Worte dazu und dann hast du schon die Lobbarkeit fertig. Das wichtigste Werkzeug, mit dem wir arbeiten, ja.
Die Lobbarkeit, okay. Ja, ich meine, du hast ja das Thema Harmonologie und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst korrigiere mich bitte, über viele Jahre entwickelt und es ja auch in Konzepte, in Bücher gegossen. Magst du da mal ein bisschen zu erzählen, was ist das eigentlich genau, ein Stück weit, wie sie entstanden ist, so der Ursprung, das war vielleicht gerade schon ein bisschen erzählt. Aber das fände ich super spannend, wenn du dazu, liebe Anna, ein wenig ausführen würdest.
Naja, die Harmonologie, das Wort, viele stolpern darüber, das setzt sich eigentlich aus zwei Wörtern zusammen. Das ist die Harmonie, das streben wir alle an. Ein Glücksgefühl, ein Zuhausegefühl. Und Logie ist der Inbegriff von Lehre, von logisch aufgebaut. Also es ist ein intellektueller Weg, in die Harmonie zu finden. Und der ist so weit runtergebrochen, dass die Tiere es den Menschen auch beibringen können. Tiere können das halt wahnsinnig gut. Sie sind unheimlich klar in der Kommunikation, weil sie auch so wahnsinnig reduziert sind. Und Menschen sind eben nicht so klar im Dialog und haben wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Harmonologie arbeitet sehr neurobiologisch, darauf kann ich es vielleicht mal reduzieren. Also wir gehen sehr viel darauf ein, dass wir auf eine wirklich gute Entspannungsebene kommen, dass wir ein gutes gegenseitiges Zuhören hinbekommen, dass wir eine reduzierte Sprache entwickeln, hohes Maß an Sprachhygiene. Also die räumliche Sprache, die leibliche Sprache und die akustische Sprache sollen dasselbe sagen. Das ist ganz schwierig für Menschen, für Tiere total normal, aber für Menschen ganz schwierig. Wenn ein Pferd zum Beispiel auf dich zukommt, würdest du es gern wegscheuchen, bringst aber erst deine Füße in Sicherheit und sagst, geh weg und gehst aber rückwärts. Das passt nicht, das ist keine Sprachhygiene. Ja, Sprachhygiene geht nur, wenn alles dasselbe sagt. Und das lernt man in aller Seelenruhe. Die Harmonologie baut Bindung auf. Sie geht sehr über das Bindungskonzept. Wir bilden Tiere bis zum höchsten Niveau aus, in unterschiedlichen Bereichen, arbeiten aber nicht über die Verführung, nicht über Lohnverhandlung, sondern über das Bindungsprinzip und über die Sprachhygiene. Und das sind unsere beiden Hauptstandbeine, dass ich sage, wenn wir eine gute Bindung haben, ist das Tier bei uns sicher, fühlt sich bei uns zu Hause, ist es leistungsbereit, hat eine schnelle Regeneration, ist belastbar. Und wenn ich klare Kommunikationswege habe, stimmt meine Sprachhygiene und das ist ein vorwurfsfreier Raum, ein missverständnisfreier Raum, ein ganz astreines Miteinander. Und dann ziehen Tiere und Menschen super an einem Strang. Neurobiologisch sind wir nun alle sehr ähnlich. Also wir haben uns zwar über das Gehirn weiterentwickelt, über den Neokortex haben wir uns verändert, aber neurobiologisch sind wir gleich. Das ist alles gleich messbar und wir haben dieselben Bedürfnisse nach Bindung, nach Zuhause, nach Verständigung. Ein Vergleich ist für mich immer dieses, das hatte ich auch in dem Vortrag, glaube ich, erzählt. Stellen wir uns vor, wir sitzen in Bangladesch in einem Bus und hinten sind zwei, die sprechen auch meine Muttersprache, jetzt zum Beispiel Deutsch. Ich würde ja sofort hinhören und ein Stückchen mich zu Hause fühlen, nur weil meine Sprache da ist. Und genau dieses Gefühl will ich halt auch meinen Mitarbeitern geben oder ich will es eben auch meinen Tieren geben, dass sie verstanden werden und dass sie geborgen sind. Und darauf bauen wir alle weiteren Lektionen auf. Der nächste Faktor wäre für mich intrinsische Motivation, also intrinsische Motivation zu steigern oder zu fördern oder zu erzeugen und damit auch nutzbar zu machen. Und damit habe ich dann eben nachher jemanden, der sich bei mir wohlfühlt, der mich versteht und der für mich sein Bestes gibt. Und das sind die drei Faktoren, die mich so erfolgreich werden lassen.
Wo du gerade dieses Beispiel aus dem Bus hintere Reihe gebracht hast. Ähnlich wie bei uns beiden, wo wir festgestellt haben, dass wir beide aus Unna kommen.
Sofort connected, da passiert sofort etwas. Und dieses System kann man super logisch in die Arbeit mit Tieren oder eben auch mit Mitarbeitern einbauen. Und schon sind viele Probleme viel, viel leichter, viel, viel lösbarer, als man es vorher gedacht hat.
Ja, definitiv. Und du sprachst von verschiedenen Lektionen, die ihr dann den Tieren beibringt, über diese verschiedenen Arten, wie du es gerade beschrieben hast, auch ohne Leckerchen in meinen Worten. Was ist so eine klassische Lektion oder etwas, wo das Pferd hinterher bestimmte Dinge mit dir tut? Einfach, dass man da mal so ein Bild von hat. Was ist das zum Beispiel?
Zum Beispiel die Ansprechbarkeit. Das ist ja nun schon mal beim Pferd eine ganz schön große Lektion, nicht? Dass ich irgendwo auf der Wiese stehe, den Namen meines Pferdes sage und es kommt angaloppiert. Also das kann ich nachher auch in der Freiheitsdressur machen, das kann ich in anderen Bereichen brauchen, dass ich die wichtigste Grundlektion, egal ob beim Hund oder beim Pferd, ist, dass es sich sofort von mir orientieren lässt. Egal wo ich bin, nicht nur im Stall und nicht mit der Möhre in der Hand, sondern weil ich den Namen sage. Und das Pferd sich sofort dahin orientiert, wo ich bin. Natürlich reiten wir auch normale Lektionen wie fliegende Galoppwechsel und Pirouetten und all dies Zeugs, aber das ist ja nur ein Abfallprodukt von tiefem Vertrauen oder von Verständigung. Die Basis liegt ja darin, dass das Tier bereitwillig zu mir kommt, mit mir sein möchte, meine Nähe so. Das ist mal, sage ich mal, die Grundlektion.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das mitunter überhaupt nicht so leicht ist. Und ich meine, das ist ja diese Romantisierung, was man sich so vorstellt. Ja, man steht am Weiderand, ruft und das Pferd kommt angaloppiert. Am Ende ist es, wenn ich dich korrekt zitiere, gute Kommunikation und Ansprechbarkeit, weil das Pferd einfach sofort deine Nähe, deine Aufmerksamkeit sucht.
Ja, aber sieh mal, bei Menschen brauchen wir doch auch 6 Jahre mindestens dafür. Also wie häufig sagt die Mutter zu ihrem Kind, wenn der Onkel dich anspricht, musst du ihn anschauen. Wenn der Lehrer dich anspringt, dann bau Blickkontakt auf. Guck nicht weg, ich rede mit dir. Ich habe deinen Namen gesagt, möchtest du dich mir bitte zuwenden? Also auch das müssen wir als Menschen ja auch lernen. Das ist ja nicht, dass wir so vom Himmel fallen. Und beim Tier brauchen wir genau diese Basis, um erfolgreich zu sein.
Und ich finde es einzigartig, dass du das ohne klassische Leckerli-Belohnung machst. Was ist es dann, was beim Tier ausgelöst wird, dass es trotzdem oder empfindet es trotzdem wie eine Art Belohnung? Oder ist es etwas ganz anderes, warum sozusagen diese Bindung und auch diese Aufmerksamkeit entsteht, dass es denn dann wirklich angelaufen kommt, wenn du es rufst?
Das ist ein Gesamtkonzept. Also auch die Mutter gibt ja ihrem Kind nicht immer eine Kinderschokolade, nur weil das Kind mal geschaut hat. Auch da gehen wir nicht ins Belohnungssystem. Wir arbeiten über 2 unterschiedliche Systeme. Wir haben auf der einen Seite das Belohnungssystem und auf der anderen Seite das Bindungssystem. Und auch das ist natürlich neurobiologisch belegt. Das Bindungssystem ist das einzige System, was das Bedrohungssystem beruhigen kann. Das Belohnungssystem nicht. Das Belohnungssystem kann nicht das Bedrohungssystem beruhigen. In dem Moment, in dem ich im Bindungssystem arbeite, erzeuge ich ja in dem Tier eine Tiefenentspannung. In dem Moment, wo ich im Belohnungssystem arbeite, erzeuge ich in dem Tier eher eine Erregung. Ich will mehr, ich will es schneller, gib es mir jetzt sofort. Ein Bettelverhalten, das ist wie bei Menschen. Wenn ich mit Boni arbeite und Lohnerhöhung arbeite, das ist für einen kurzen Moment, aber es ist keine Nachhaltigkeit gegeben. Deswegen bekomme ich nicht wirklich mehr Leistung, sondern ich bekomme nur früher die Frage gestellt, kann ich jetzt wieder mehr bekommen?
Das ist das, was ich früher als Personalleiterin rauf und runter gepredigt habe. Ich unterstreiche es sofort, Anne.
Aber wenn ich dann meinen Mitarbeiter würdige oder mich lieber mal hinsetze und mal zuhöre und mal 10 Minuten investiere und mal wirklich auch Anteil habe oder mit gemeinsam Probleme löse oder auch meine Kritik zu Ende äußere, um eine Verbesserung herzustellen, bekomme ich ja ein anderes Bonding hin, das. Wenn ich mir den Respekt bei meinen Leuten oder bei meinen Tieren erarbeite, bin ich ja auch mit meinem Lob viel glaubhafter. Also ich lasse mich ja auch von niemandem loben, den ich nicht respektiere. Und ich lasse mich wohl von jemandem füttern, den ich nicht respektiere. Aber loben, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Und deswegen ist dieses Wort Lobbarkeit für mich so krass wichtig, dass wir daran arbeiten und zum Teil auch Wochen, Monate oder Jahre da rein investieren, bis das die im Tier sitzt, dass das Tier das spürt, nicht, dass es das wahrnimmt und ich klopfe mit der kalten Hand am Hals und sage, jetzt hast du es gut gemacht, sondern dass ich das arbeite, dass das Tier merkt, boah, das fühlt sich jetzt gut an, da will ich hin.
Mhm. Das finde ich wirklich faszinierend, also das so auf Tiere oder mit Tieren anzuwenden, zu erarbeiten, wow. Wie lange dauert sowas in der Regel, wenn man diese Ansprechbarkeit trainiert und dass es dann wirklich so angelaufen kommt, um bei dem Beispiel zu bleiben?
Wenn wir jetzt bei einem Pferd arbeiten, also wir haben einen 2-Jährigen, der ist knapp, also der ist krass lobbar inzwischen, unglaublich lobbar. Und wenn Carla am Zaun steht, auf der Wiese und ihn ruft und Mukti ruft, dann kommt er sofort angaloppiert.
Wow.
Auch ein Pferd, der war als Junghengst, war der sehr griffig, der wollte immer beißen, der war wahnsinnig knibbelig und wir haben den nie abgewehrt. Wir haben immer nur den Raum gehalten und gesichert und das Lob durchgesetzt und so lange gelobt, bis wir in dem Ausdrucksverhalten waren. Loben, bis das Lob wirkt. Und heute ist es, dass der wie süchtig nach den Händen ist.
Süchtig nach den Händen werden, das muss ich mir unbedingt merken. Das ist ein wunderschönes Bild. Anne, gibt es auch Tiere, bei denen es einfach gar nicht funktioniert? Hast du das schon erlebt oder ist dieses Konzept wirklich universell auf jedes Lebewesen anwendbar?
Also es wäre vermessen zu sagen, dass es auf jedes anwendbar ist, aber ich mache das seit über 30 Jahren und ich habe noch kein Tier erlebt, bei dem das nicht funktioniert. Also ich persönlich bin dem noch nicht begegnet, aber vielleicht ist es auch, dass ich den Menschen genügend Mut mache, dass sie sich ein bisschen Zeit dafür lassen. Und ich meine, es begegnen einem ja auch viele Tiere, die machen das Bindungsfenster irgendwann zu. Also die sind so, die schotten sich so ab dem Menschen gegenüber, die sind so bindungstraumatisiert, dass sie nicht mehr bereit sind, mit dem Menschen zu sprechen. Dann sind die Galoppwechsel und die Traversalen eben vielleicht auch mal für ein Jahr kein Thema, sondern dann ist nur die Begegnung und die Berührung Thema und das Vertrauen ist Thema. Und wenn ich dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr da rein investiere, merke ich, dass das Tier sich wandelt. Ich versuche das so zu vergleichen, dass wir wollen ein grünes Tier, das ist die Farbe der Hoffnung. Und dieses Grün ist eine Mischfarbe aus Blau und Gelb. Und natürlich begegnen mir auch viele blaue Tiere, Tiere, die blau als Synonym für Stressoren, Tiere, die überstresst sind. Gelb ist als Synonym für Bindung. Wir wohlergehen. Da merkst du schon, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Blau und Gelb, um Grün zu erreichen. Also geht es nicht darum, Tiere vor Stressoren zu beschützen, sondern es geht immer auch darum, Tiere Stress auszusetzen, so wie Stress auch durchaus gesund ist. Und das, man wird gefordert und man muss arbeiten und Herz-Kreislauf kommt in Gang und das Gehirn muss arbeiten. Es ist total wichtig, dass die Muskulatur benutzt wird. Und auch dafür brauche ich Stressoren. Aber ich muss die Regeneration hinbekommen und das kriege ich nur über die Bindung hin. So, und wenn ich jetzt so ein ganz arg blaues Tier bekomme, dann schaue ich nicht, wie schnell kann ich dem den fliegenden Galoppwechsel beibringen, sondern ich schaue erstmal, wie kriege ich den überhaupt grün. Und dann ist das erste Thema mal die Bindung, dass ich Bindungsarbeit mache. Und das ist richtig Arbeit. Diese Bindungsarbeit ist genauso Arbeit wie das Reiten oder das Ausbilden von einem Hund. Und dazu gehören Rituale, dazu gehört Nahrung, dazu gehört die Berührung, dazu gehört die Begegnung. Und wenn ich merke, dass das Tier mich anblinkert, dass es mit Lidschlag mir begegnet, dass es meine Nähe sucht, dann kann ich die Ausbildung vorantreiben, nicht andersrum.
Ja, da braucht man wahrscheinlich auch viel Geduld, ne? Und wenn du dann, du hast ja auch Menschen, du hast vorhin gesagt, du coachst auch Leute, Schüler. Und was machst du mit Menschen, die sagen, ach, ich will doch einfach nur, dass es funktioniert. Kann das nicht irgendwie schneller gehen? Wie hilfst du solchen Menschen sozusagen zur Geduld, Ruhe, Gelassenheit zu finden oder was auch immer?
Naja, also erstmal braucht man schon ein bisschen das Verständnis, dass die Zeit, die ich anfangs investiere, die spare ich am Ende ein. Ja, also ich kann natürlich auch einfach mich auf ein blitzeblaues Pferd setzen und dann muss ich eben 5 Jahre daran reparieren, dass er kein Schenkelgehorsam hat, dass er buckelt, dass er nicht durchs Genick will, dass er das nicht oder jenes nicht will. Oder ich kann sagen, wir investieren vorne ein bisschen mehr und erarbeite mir das Verständnis, bin dann aber schneller am Ziel. Und ich bin nachhaltig am Ziel. Also das ist da nicht so eine schnell hingebogene Geschichte, wo das Tier immer wieder ausbrechen wird, sondern wenn ich in der intrinsischen Motivation arbeite und das Tier versteht, was ich will und arbeitet gerne mit, dann bekomme ich ja auch nachhaltig Erfolg. Nachhaltig heißt für mich nicht nur lange Erfolg im Sinne von viele goldene Schleifen, sondern auch eine gesunde Langlebigkeit. Ich spare ja an so vielen anderen Punkten. Also ich muss mir halt irgendwo überlegen, wo investiere ich meine Zeit? Will ich sie später investieren, um arbeiten zu gehen, um den Tierarzt zu bezahlen? Oder investiere ich sie vorne, um dem Tier erstmal klarzumachen, dass der Mensch gut ist und dass es sein Einverständnis geben kann? Und es wird immer, also wenn ich das so erzähle, dann glaube ich, hört sich das für Außenstehende an, als würden wir den ganzen Tag hier nur stehen und unsere Tiere streicheln. Und man braucht unheimlich viel Zeit dafür. So ist es ja nicht, sondern wir arbeiten an der Sprachhygiene, wir arbeiten am Raumdenken, wir arbeiten am Wording, wir arbeiten am sicheren Raum, wir machen die freie Folge, wir arbeiten die Liberty-Arbeit und wir reiten die Pferde auch, natürlich. Aber grundsätzlich ist die Basis, die die Tiere bekommen, eine viel breitere und die Belastbarkeit der Tiere ist eine viel größere. Und damit ist mein Erfolg auch ein viel größerer. Und wenn jetzt Menschen kommen, die diese Zeit nicht haben oder so ungeduldig sind, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, den Menschen zu helfen, die kleinen Erfolge zu erkennen. Und dafür macht es auch mal Sinn, erst einmal zu erkennen, was fehlt denn eigentlich? Jetzt steht da so ein Pferd in der Halle steht ganz still, aber es hat gar keinen Lidschlag. Die Lippen sind aufeinander gepresst. Der Mensch möchte sich da jetzt draufsetzen und reiten. Kein Lidschlag und zugepresste Lippen haben wir Menschen nur, wenn uns jemand die Vorfahrt genommen hat.
Ja.
Da möchte ich auch nicht belastbar werden. Es kann auch sein, dass es da eine Überreaktion gibt. Und dann fangen wir an mit diesen Lobbarkeitsritualen, bis das Pferd atmet, bis es das Maul wieder bewegt, bis es schluckt, kaut, schleckt, bis es Lidschlag hat. Wenn ich dann meine Fragen stelle, ist es nicht die Unfallsituation, in die ich mich hineinbegebe, sondern dann ist es die Zugewandtheit und dann habe ich ja schon den ersten Teil Erfolg eingefahren. Und die Menschen werden wie erfolgssüchtig danach, das zu erkennen. Schau, das Ohr hat sich bewegt oder guck einmal, die Oberfläche ist ganz entspannt. Siehst du, jetzt atmet er tief in den Bauch und die Nüster ist ganz rund, die Falten oberhalb der Nüster sind weg. Und guck, er gibt mir bereitwillig Raum und kommt sofort wieder zurück. Oh nee, wie schön ist das denn? Und wenn ich weglaufe, guckt er mir nach und will hinterher. Und dann wollen die Leute das gar nicht mehr so ganz dringend schnell haben, sondern merken, wie schön das ist, im Dialog mit dem Tier zu arbeiten. Wenn ich das schaffe, dass die eigene Idee der Leute wird, dann wird's gut.
Ja, da sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, wenn man so will. Ne? War doch schon immer meine Idee, dass wir das genau so machen.
Ja, mit Edelmännern ist das auch so. Man muss es, dass sie freiwillig die Geschirrspülmaschine ausrollen.
Ja, genau, du willst es doch auch. Ach, fantastisch. Ja, dem kann ich sehr, sehr gut folgen. Und ich persönlich glaube, Anne, dass viele Reiter zunehmend merken, dass genau diese Arbeit, die du beschreibst und die ihr ja auch jeden Tag tut, immer wichtiger wird für wirklich Pferde, die leistungsbereit sind und aber auch lange gesund bleiben und lange ihre Leistung auf Turnieren oder sonst wo auch bringen können und das dann gemeinschaftlich. Wir sind noch nicht lange nicht da, wo ich es mir auch für die Reiterwelt wünsche, aber ich habe den Eindruck, dass mehr und mehr dahin geschaut wird und dem auch wirklich Raum gegeben wird, weil man einfach den positiven Effekt daraus mehr und mehr sieht. Ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist.
Absolut. Ich finde, es gibt unglaublich viele sehr, sehr gute Pferdemenschen und sehr gute Ausbilder und auch sehr gute Ausbilder, die bis in die schweren Klassen ausbilden und unfassbar sorgfältig und vernünftig mit den Tieren auch umgehen und das immer mehr in ihre Arbeit einfließen lassen. Genau. Und wir werden nicht müde, das weiter so voranzutreiben, weil wir können die Pferde super reiten. Im Einverständnis des Pferdes gibt es dem Pferd Sicherheit und es macht die Pferde gesund. Das ist schon richtig, was wir da tun. Absolut.
Ja, und ich meine auch reiterlich ist es ja bei euch so, dass ihr da wirklich erfolgreich bis in die hohe Klasse unterwegs seid. Von daher zeigt es einfach, es ist das Gesamtkonzept am Ende.
Ja, das Gesamtkonzept ergibt sich nachher für mich vor allen Dingen in der Langlebigkeit. Also so ist zum Beispiel mein ältestes Pferd 27 Jahre alt und seit 22 Jahren begleitet er mich weltweit auf Shows und er macht das voll motiviert. Und er macht noch mit, es ist unglaublich. Also der Typ gibt mir da echt ein gutes Feedback.
Ja, scheint ein cooler Typ zu sein.
Mein Babylein, mein Erstgeborener, sage ich immer.
Ja, vielleicht ist es das schon, aber die Frage, die ich dir jetzt stelle, Anne, wenn du an alles zurückdenkst, was du erlebt hast, du wolltest Tierärztin werden, hast jetzt diesen anderen tollen Weg eingeschlagen. Was war für dich persönlich der schönste, berührendste Moment mit einem Tier, an den du dich zurückerinnerst?
Ach, das war eigentlich ein ganz gruseliger Moment. Da lässt es mich jetzt noch kalt den Rücken runter rauschen. Da waren wir in einer Show vor einer Show im Backstage-Bereich und mein Berti sollte mit meinem Mann mit dem Fahrrad rein und der hat sich aber für irgendwas erschrocken und ich saß draußen im Backstage-Bereich zwischen den anderen Schaubildern auch meinem Fürstenkind und Berti hat sich erschrocken umgedreht und ist rausgelaufen und der hätte weglaufen können. Es war alles offen und ich habe ihn an mir vorbeirasen sehen und habe nur seinen Namen gesagt, Berti. Und in dem Moment hat er umgedreht, auf dem Absatz, hat zwischen all den Pferden Fürstenkind gefunden und sich in meinen rechten Raum gestellt und mich mit seinem Hals eingeschlossen. Das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das war echt krass. Also wo Bindung stärker trägt als alles andere. Und das hat mich auch wieder darin bestärkt, genau das, was ich mache, weiterzumachen. Das ist richtig. Es gibt viele solche Beispiele, die auch, wo wir Menschen gar kein Zutun haben, wo ich das bei meinen indischen Laufenten sehe, dass eine, wenn eine verletzt ist mal unten und humpelt, dass eine andere denn unten bleibt bei ihr am Teich und ihr Sicherheit gibt oder dass ein Schaf, welches ein verwaistes Lamm mit aufgenommen hat zu ihren zwei eigenen Lämmern, das die ganze Zeit mit ihrem Raum schützt und aufpasst, dass es in dieser Bubble bleibt. Also wie Tiere so sorgfältig sich um diese Bindung kümmern und das diesen sicheren Raum geben, dass wenn wir Menschen das verstehen, dass es nur das ist, dass es mehr gar nicht ist, dann geht eine Menge Zwanghaftigkeit aus uns raus und auch eine Menge Hilflosigkeit.
Das ist wirklich ein besonderer Moment, wenn, ich habe es so verstanden, bei diesem Pferd, was weglaufen wollte, quasi das Bedrohungssystem maximal angesprungen ist und du konntest mit deiner Stimme, ich bleibe jetzt in den Worten, das Bindungssystem darüber legen und der bleibt stehen. Das ist ja wirklich
krass.
Ganz bezaubernd. Krass, ja.
Ja, das war ganz krass. Also wirklich, das hätte auch gefährlich werden können. Ne? Das war einfach mal so ein Moment, wo gerade irgendwie ein Loch war und da ist er durch. Und ja, und er hat ganz frei entschieden, sofort umzudrehen und sich neben mich zu stellen und zur Ruhe zu finden.
Wow. Was ist es bei diesem Bindungssystem? Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass das so stark ist, dass es das Bedrohungssystem beruhigen kann. Was würdest du sagen, kann man daraus für sich auch für den Alltag, für mentale Stärke mitnehmen aus diesem ja eigentlich einfachen Prinzip, aber wahrscheinlich sehr, sehr schwierig in der Umsetzung?
Ja, gar nicht. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Schafft euch Rituale im Tag.
Mhm.
Betreibt Selbstliebe. Sucht ganz wenige Personen in eurem Leben, die gut für euch sind. Die Energie haben, die gut für euch sind. Berührt euch. Nehmt euch mal was länger in den Arm und sagt euch, ich liebe dich. Das sind einfach so vielleicht die Momente, die wir brauchen, damit wir auch selber wieder runterkommen in dieser Zeit, in der wir Menschen auch so bedroht sind durch Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Und wenn wir das schaffen, in unserer eigenen Welt diese Bedrohung einzugrenzen und zu sagen, ich lasse mich auf diese Bindung ein, ich pflege mein Bindungssystem im neurobiologischen Bereich, bin ich in der Lage zu genesen, zu regenerieren und vielleicht auch zu gesunden und damit auch belastbarer zu werden. Diese Bindungspflege ist nicht noch mehr am Handy zu sein und noch schneller durch die Stadt zu shoppen und noch mehr wilde Partys zu haben, sondern vielleicht ist es mehr mal ein intensives Gespräch oder eine schöne Begegnung oder ein leckeres Essen oder sich eine Kerze anzuzünden, sich selber Blumen zu kaufen und sich Tulpen auf den Tisch zu stellen. Das sind ja alles Sachen, die erstmal gut sind. Ich habe sie gesehen, ich kaufe mir auch immer Tulpen. Ich liebe das so Frühling. Disziplin ist Selbstliebe, sich zu disziplinieren, pünktlich zu sein, in Ruhe zu essen und in Ruhe zu sprechen und auch zu Ende zu streiten, ist auch Disziplin und Selbstliebe. Also wenn es mal einen Konflikt gibt, den auch auszutragen, bis das fertig ist.
Und das in purer Wertschätzung und nicht sozusagen beleidigt zu sein und abzuhauen. Ne?
Eben nicht, sondern sich dem zu stellen und Konflikte auszutragen und zu klären. Dauert es noch so lange, um Lösungen zu finden gemeinsam. Das ist alles Selbstliebe und das ist natürlich auch ein Stück weit Bindungsarbeit.
Ja, klingt doch irgendwo machbar, wenn man sich an viele Dinge hält, ja.
Genau, das ist für jeden machbar und das ist viel kleiner und wir brauchen es den Tieren eigentlich nur abschauen. Also wenn ich mir vorstelle, wie lange eine Kuh damit zubringt, ihr Kalb zu putzen. Über Jahre. Mhm. Lang stehen die da und betreiben soziale Fellpflege. Ja, und tun sich damit selber gut, beruhigen sich, machen sich stark.
Ja, und Tiere sind ja auch irgendwo große Lehrmeister, wie du sagst. Wir können uns das von ihnen abschauen. Gibt es ein Tier in deinem Leben, Anne, wo du sagst, boah, von diesem Tier, von dieser Persönlichkeit habe ich echt eine Lektion gelernt?
Ja, das war meine kleine Jane. Das war ein kleiner Border Collie, einer meiner ersten selbstgezogenen Border Collies. Das war ein ganz unscheinbarer kleiner Hund, floppy ears, so ein putziges Fell. Keiner wollte ihn haben, habe ich ihn behalten und aufgezogen und ausgebildet. Und Jane war auch noch zudem faul. Also die hatte gar nicht so wahnsinnig viel Motivation, immer schnell zu laufen. Aber Jane war immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Die war einfach unfassbar effektiv als Hütehund. Und damals hatte ich noch eine riesengroße Herde und auch die Mutterkühe und einen großen 800 Kilogramm schweren Zuchtbullen. Diesen Zuchtbullen wollte ich damals alleine auf einen freistehenden Anhänger verladen. Und das habe ich mit Jane zusammen gemacht, weil Jane an die Tiere immer heranging, so ein bisschen wie bei Schweinchen namens Babe, mit den Worten, guten Tag, ich bin Jane. Ich bin hier der Hütehund. Und ich möchte sie jetzt bitten, mal in die andere Richtung zu gehen. Die konnte so freundlich unangenehme Fragen stellen. Die war so effektiv am rechten Punkt. Die hat nicht eine Kalorie überflüssig verbraucht. Dieser Hund war nachher wie meine rechte Hand. Die hat jedes Tier bewegt. Die hat alles für mich gemacht, aber unaufwendig. unspektakulär und unfassbar effektiv. Und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich werden wie Jay. Ich will genauso effektiv sein und freundlich und auch freundlich unangenehme Fragen stellen können. Und genau, das, also Jane war für mich ein ganz großes Vorbild. Und ich wünsche mir vielen Menschen, dass sie ein bisschen was von Jane haben. Gutes Raumdenken, klare leibliche Kommunikation, super Standing und keine Aggression. Das ist echt toll gewesen.
Ja, das ist richtig cool. Wenn ich groß bin, möchte ich mal so wie Jane sein. Sensationell, gefällt mir. Ja, du bist ja auch auf Reitturnieren unterwegs und da ist es ja auch immer das Thema, wie schaffe ich es selber, bei mir zu bleiben, ruhig zu bleiben, gleichzeitig fokussiert. Was ist da dein Geheimrezept oder ist es eigentlich das, was du gerade ausgeführt hast, einfach auf ein Reitturnier übertragbar?
Ja, also das ist grundsätzlich übertragbar, also noch mehr als dass ich selber reite, coach ich halt. Direkt vor der Prüfung wird nichts mehr verändert, sondern da wird erstmal rausgearbeitet, was gut läuft. Also im Warm-up, wir wärmen uns langsam auf, wir versuchen dem Pferd viel Sicherheit zu geben, aber auch dem Reiter eine Sicherheit zu geben. Also es wird nichts mehr in Frage gestellt, du musst jetzt noch die rechte Schulter runternehmen oder halt auch mal den Absatz tief oder so, das gehört da gar nicht mehr hin. In den Bereich gehört nur ein Wohl. Fühlst du dich jetzt wohl? Ist das Reitgefühl wohl? Fühlt dein Pferd sich wohl? Stimmt die Kommunikation? Und dann geht man gemeinsam nochmal durch die Prüfung und arbeitet vielleicht nochmal die eine Ecke nach oder die Volte oder etwas, was gerade nochmal wichtig ist, das schnellere Hinterbein oder was auch immer. Und nach der Prüfung wird auch immer erstmal nur das gesagt, was gut ist. Es wird jetzt nicht gesagt, aber hättest du doch und da war und dieser und der Zählfehler und hast du nicht und musste mehr aufnehmen und so weiter. Das ist Quatsch. Das macht man dann in der Analyse. Also es gibt ein vor der Prüfung und ein nach der Prüfung und dann gibt es die Analyse. Die findet dann gemeinsam mit der Videoanalyse und dem Protokoll am Tisch statt. Und da heraus wird dann das Trainingskonzept für die nächsten Wochen erarbeitet, gemeinsam. Und dann wird es bearbeitet, dann gehen wir aber wieder in diese Turnierbubble, in der wir selber vor und nach der Prüfung haben und das ist wie ein Safety Room, man ist sicher in dem Bereich, weil man muss sich ja vorstellen, dass eine Wettkampfsituation den Menschen auch schon blau färbt. Ja, wenn ich dann als Trainer auch noch Druck mache, erzeuge ich auf Blau noch mehr Blau, ich erreiche ja gar kein Grün. Ich will aber eine schöne harmonische Vorstellung sehen. Ich will ein grünes Pferd, da kann ich keinen blauen Reiter draufsetzen. Ja, also ich muss dieses Grün im Blick haben und schauen, wie kriege ich das Grün am besten hin. Wir reden mehr übers Lob, wir halten mal an, mitten in diesem Tobambo auf dem Turnierplatz und sagen, komm, wir machen mal jetzt erst einmal die Lobbarkeit. Oder manchmal einfach auch nur ein, wie schön du bist, wie schön ihr aussieht, wie elegant, schau mal, diese Kadenz. Also, dass dieser Stolz auch mit daherkommt, ne? Und dann kriege ich auch eine intrinsische Motivation im Reiter und auch im Pferd hin. Die Analyse und das Strenge, das kommt schon, aber das gehört nicht dahin. Das ist der falsche Ort. Das ist ja ein blitzeblauer Ort. Es sind ja alle blau um uns rum. Jeder. Die Trainer sind da alle ganz blau und die Grooms, die sind auch schon ganz blau und die Pferde sind blitzeblau und die Richter, die sind dunkelblau und ist ja ganz furchtbar. Es soll ja aber doch schön sein. Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man gelb gegensteuert.
Das klingt wirklich klasse. Gelb gegensteuern, grün, blau. Ja, du hast recht. Ganz viele blaue. Das ist in der Tat so. Und du sprichst mir aus der Seele. Ich sage auch immer, Stärken, Stärken und Schwächen managen und das zu einem anderen Zeitpunkt. Und natürlich hart analysieren, bin ich voll bei dir. Aber ich liebe das, wie du das gerade ausführst. Dieses, die Stärken herausstellen, sich gut fühlen in dieser Bubble vor und nach der Prüfung. Wow, tolles Bild, Anne. Gefällt mir sehr, sehr gut. Cool.
Danke. Ja.
Das werde ich mir merken. Die grüne Farbe mit Gelb kombiniert.
Ja, das ist so ein einfaches Bild. Und noch einmal, wir Menschen sind so komplex, aber es hilft uns, wenn wir Dinge vereinfachen und nicht schwieriger gestalten. Also, dass es für uns auch in schwierigen Situationen eine Logik gibt, der wir schnell folgen können, in Geschwindigkeit folgen können. Und das ist Herrenintelligenz. Das ist das, warum ich vielleicht anders funktioniere.
Ist das bei großen Showauftritten identisch oder ist es da nochmal ein Tacken anders, weil da ja wirklich, ja, wenn du dort die Tiere, wenn sie frei laufen, die Dinge tun. Ich habe da Sachen gesehen, wo die Ziegen unter den Pferden langlaufen und ihr mit Fahrrädern mit den Pferden. Ich finde es dermaßen beeindruckend. Ist das nochmal eine Nummer mehr als nur eine M- oder S-Dressur, wenn ihr dort auftretet? Du erlaubst mir, dass ich das so salopp frage.
Ja, also nein, es ist nicht mehr. Also es ist manchmal sogar einfacher, weil wir ja zusammen sind. Für die Pferde ist es auch einfacher, weil es mehrere Pferde sind. Also sie sind ja auch als Herde da. Sie haben ihre Freunde, die Ziegen haben ihre Freunde da. Die Hunde tun das, was sie am liebsten tun. Und für mich ist oft nur der Backstage-Bereich schwierig, mit den vielen Tieren da auch sicher zu sein. Und ich bin einfach ein Mensch, der unheimlich schnell sehr viel Lampenfieber kriegt. Also ich bin schnell blitzeblau. Aber so wie ich das tun kann, was ich am liebsten tue, und das ist halt nur mal mit meiner Familie diese Shows machen, färbe ich mich ja auch wieder grün. Also so wie es dann losgeht, geht's. Das ist immer nur vorher ein bisschen schwierig. Da habe ich dann schon ganz schön Lampenfieber.
Das ist spannend und auch sehr offen, dass du das so erzählst. Aber wenn es am Ende gelingt, dieses Lampenfieber in gute Aufmerksamkeit und ein gutes Anspannungslevel zu bringen ins Grüne, ist ja fantastisch.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen der Trick. Ich glaube, wenn ich kein Lampenfieber habe, dann werde ich auch zu Latschert. Also es ist schon gut, wenn ich ein bisschen blau bin, damit es danach ein schönes Grün wird.
Herrlich. Liebe Anne, du warst ja auch mehrfach bei Hütehund-Weltmeisterschaften. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dort am Start ist? Was macht das mit einem als Mensch und wie gehst du da rein in so eine Weltmeisterschaft?
Ja, es ist ja erstmal auch eine Reise, bis man da mitmachen kann. Und also erstmal muss ich vorwegschicken, ich würde das immer noch gern tun. Also ich bin immer noch bereit, das irgendwann mal wieder zu machen und wieder einzusteigen. Ist wirklich meine große, große Leidenschaft, diese Hunde auf diese riesengroßen Flächen da zu arbeiten und zu starten. Aber es ist natürlich auch ein enormer Druck. Also das ist natürlich schon auch eine innere Belastung, da dann auch so punktuell abliefern zu müssen. Letztlich ist es ein bisschen wie bei einer Show. Wenn dann die Schafe da sind und der Hund läuft, musst du funktionieren. Du hast keine Zeit mehr, über Aufregung nachzudenken. Die Aufregung hast du immer vorher. Aber wenn du dann dran bist, dann, wenn du nicht funktionierst, dann machst du ja auch den anderen das Ding kaputt. Also du musst schon schauen, dass du dann frei bist im Kopf und mitmachst. Diese Hütehund-Weltmeisterschaften oder überhaupt diese ganzen Meisterschaften, die haben unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn man das nicht mit Leidenschaft tut, dann soll man da besser wegbleiben. Das ist eine so unglaublich faszinierende Arbeit, diese Arbeit mit den Working Border Collies. Das fesselt einen schon so, dass einem richtig die Zehennägel hochgehen. Ja.
Ja, spannende Sache. Also du bist so vielfältig unterwegs, das ist wirklich beeindruckend. Und ja, Menschen kommen zu dir, um verschiedene Sachen zu lernen, um bei dir Dinge zu erfahren, deine Bücher zu lesen. Du bist Coach. Was ist das Schönste, was dir Menschen zurückmelden können? Wann geht dir das Herz auf, wenn du welche Rückmeldung von deinen Schülern, Gästen, sonst etwas bekommst?
Also gerade eben hatte ich ein Coaching. Das war eine Pastorin, die jetzt einen neuen Hund hat. Und sie sagte zu mir, boah, Anne, ich war schon vor 5 oder 6 Jahren mal hier mit meinem Hund. Und alles, was du mir beigebracht hast, kann ich 1:1 in meinem Beruf unterbringen. Das war schon schön.
Ja,
dass die Menschen ihre Hunde zum Lachen bringen und dass sie selber sich auch Bindung holen, dadurch, dass sie die Hunde viel anfassen, dass da so eine Zugewandtheit, so ein Verständnis entsteht und die Leute einfach so glücklich sind. Also es geht gar nicht ums Funktionieren. Es geht gar nicht darum, dass der Hund gehorcht, sondern darum, dass er hört und das gerne. Und Leute verstehen, dass es nicht um die Ausbildung von Soldaten geht, sondern um Mitarbeiterführung. Und wenn sie das dann so umsetzen, dass ich dann so ein Feedback bekomme, das trägt schon ein bisschen. Ja.
Das glaube ich. Und das vor allem dann auch nach so vielen Jahren, dass es einfach auch so nachhaltig ist, ne?
Ja, total. Ja.
Anne, der letzte Teil in meinem Podcast hat immer 4 Abschlussfragen. Und die erste der 4 Abschlussfragen ist, welchen Mentaltipp möchtest du unseren Hörern mitgeben? Du hast ja vorhin schon einiges gesagt, aber welchen einen Mentaltipp möchtest du gerne unseren Hörern mitgeben?
Also eigentlich nur take your time. Das Gefühl von Zeit bestimmen wir ja selber, wie viel Zeit wir haben oder wie viel Zeit wir uns für etwas nehmen. Und viele Dinge reifen länger, also brauchen länger, um reif zu sein. Und es ist egal, ob es eine Entscheidung ist, wenn sie nicht reif ist, fäll sie nicht. Wenn du das Gefühl hast, in Eile zu sein, ist langsam. Wenn du jemandem zuhörst, nimm dir Zeit dafür. Sprich langsam, nimm dir Zeit für deine Gedanken, gib deinen Gedanken Zeit, sich selber zu Ende zu denken. Also es ist immer wieder der Faktor Zeit und das kann ich reduzieren auf dieses take your time. Und wir setzen uns selber viel und ja viel zu sehr unter einen Druck, dem wir gar nicht standhalten können. Und das ist so ein selbstgemachter Druck. Ich muss dann und dann die Prüfung machen und dann muss ich das Pferd fertig haben und jetzt muss ich noch das und oh Gott, die Zeit und der Tag ist schon um. Und es hilft ja nicht. Also das Leben verändert sich ja nicht nur, weil ich eiliger bin.
Ja. Hm. Anne, Blick nach vorne. Gibt es etwas, womit du dich selbst noch überraschen könntest?
Vielleicht, wenn ich ein Musikinstrument lerne.
Ah.
Ich würde wahnsinnig gern Klavier spielen und ich nehme immer keine Zeit dafür. Und wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich kaufe mir jetzt ein Klavier und bestelle mir einen Klavierlehrer, das wäre mal eine schöne Überraschung.
Anne, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Was ich früher glaubte, dass Bindung alles trägt, das weiß ich heute.
Die letzte Frage, Anne, die ist an mich, die darfst du mir stellen. Ich bin gespannt, welche Frage du mir stellen möchtest.
Was bleibt dir aus unserem Gespräch als erstes im Kopf?
Als allererstes bleiben mir die Farben im Kopf. Die blauen, die alle ins Grüne gewandelt werden dürfen. Das ist das, was mir wirklich im Kopf hängen bleibt. Und auch tatsächlich, take your time. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Mentaltipp. Und da ist unheimlich viel dran, dass man einfach ja auch ein Stück weit im Hier und Jetzt ist, den Moment genießt und damit auch sich selber und anderen die Wertschätzung entgegenbringt, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben, die Dinge zu Ende bringen. Und trotzdem kombiniert mit einer Verbindlichkeit und Pünktlichkeit. Das heißt, am Ende für mich, ich darf mir eigentlich den Tag nicht so vollpacken, damit ich die Zeit habe und trotzdem Verbindlichkeit auch an den Tag legen kann. Das ist so das, wenn ich so überlege, was mir wirklich hängen geblieben ist. So als allererstes und auch ganz dieses Thema Bindung, wie viel Power da eigentlich drin steckt. Und da will ich selber ehrlich gesagt auch noch mal ein bisschen mehr mit meinen Pferden üben. Also zum Beispiel bei meinem Cavallino, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Den habe ich jetzt seit 11 Jahren, der ist jetzt 16, den habe ich seit der 5 ist. Der geht bis L-Spring, M-Spring und der ist mir in der Reithalle nie hinterhergelaufen. Und ich habe vor einem Jahr angefangen umzustellen, mehr zu loben, aber nicht mit Leckerchen, sondern wirklich, wenn ich abgestiegen bin, habe ich eine einminütige Lobeszeremonie gemacht und andere Dinge umgestellt. Irgendwas muss da richtig gewesen sein, weil seit ein paar Wochen läuft der mir in der Halle hinterher, wenn ich vorgehe. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Unfassbar berührend. Und da werde ich nochmal gucken, dass ich da ein Konzept hinterbekomme, Anne.
Sehr schön. Glücksschmiede für Pferde, kann ich dir nur empfehlen.
Ja, das werde ich gerne beherzigen und da wirklich mir nochmal Impulse von dir holen, denn da steckt so viel Musik drin und dann ist es auch beim Reiten leichter.
Ja, absolut. Sehr, sehr schön.
Anne, es war mir eine große Freude, mit dir diesen Talk zu machen, dass du mein Gast warst und wunderschön, dich nach dem tollen Vortrag bei der Sproger Horse jetzt auch nochmal persönlich zu erleben. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute in meinem Podcast warst. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, Constanze, für diese Möglichkeit. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Bis ganz bald. Mach's gut.
Mach's gut. Bis dann, ja. Tschüss.